Audio Now.
Woran glaubst du? Sonntagsfrühstück mit Humberg und Brandl.
Unser heutiger Frühstücksgast ist hungrig. Hungrig auf Siege und Grenzerfahrung. Als Sportlerin hat Verena Bentele alles erreicht. Mit eiserner Disziplin und einer gehörigen Portion Mut hat die blinde Wintersportlerin insgesamt 12 Goldmedaillen bei den Paralympics abgeräumt. Schon mit 3 Jahren stand sie auf Skiern, obwohl sie aufgrund einer seltenen Erbkrankheit von Geburt an blind ist. Mit 14 nimmt sie das erste Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Mit 16 das erste Mal Gold.
Und 2009, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, kam es dann zur Tragödie bei den deutschen Meisterschaften in Nesselwang. Ihr Begleitläufer, der beim Skifahren die Richtung vorgibt, vertauscht rechts und links und schickt die blinde Biathletin damit in den Abgrund. Die Folgen sind desaströs. Finger gebrochen, Leber geprellt, Niere so beschädigt, dass sie später entfernt wird. Dazu eine Knieverletzung. Aber viel schlimmer noch, der maximale Vertrauensverlust. Wie soll die sehbehinderte Sportlerin jemals wieder einem Menschen blind vertrauen können?
Aber Verena Bentele hat sich zurückgekämpft, ihre Angst überwunden. Seitdem sie ihre Karriere mit 29 an den Nagel gehängt hat, stellt sie neue Rekorde auf. Als erster blinder Mensch hat sie den Kilimandscharo bezwungen. Und Bentele war die erste Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, die selbst behindert ist. Woher ihr Verlangen nach Nervenkitzel kommt, was es heißt, anderen Menschen blind zu vertrauen und wie sie heute für Menschen mit Behinderungen kämpft, darüber wollen wir heute mit ihr sprechen.
Liebe Frau Bentele, einer der Lieblingswerbeslogans der Deutschen ist: Nichts ist unmöglich. Toyota 1985, jeder Deutsche kennt den Spruch. Und wenn wir uns Ihre Vita so anschauen, könnte das eigentlich auch Ihr Lebensmotto sein. Nichts ist unmöglich. Mit welchem Motto gehen Sie eigentlich durchs Leben?
Ich glaube, so ein richtig griffiges Motto, wie von der Werbeagentur, die das für Toyota gemacht hat, habe ich nicht. Aber ich würde schon sagen, erstmal alles ausprobieren, alles machen und dann entscheiden, ob es geht oder nicht. Ich bin immer eher offen fürs Risiko und das Ausprobieren als fürs Absagen.
Also ich habe schon irgendwie den Eindruck, das Wort unmöglich gibt es bei Ihnen nicht.
Fast nicht, genau. Die spannenden Dinge, finde ich, sind wirklich die, was traue ich mir zu beruflich, was traue ich mir zu als Frau, als jemand, der nicht sieht, als jemand, der vom Land kommt oder die vom Land kommt, was traue ich mir zu mit meinem Hintergrund. Das sind eigentlich die wirklich spannenden Themen, über die ich auch gerne und viel mit anderen Menschen spreche.
Ja, Heribert hat auch im Vorfeld gesagt, Thema Zutrauen. Kerstin, die Frau ist mir unheimlich, was die alles auf die Beine stellt.
Also muss ich jetzt ein bisschen in Beziehungsarbeit mit Ihnen investieren, dass ich Ihnen nicht mehr unheimlich bin.
Genau.
Man muss Ihnen jetzt über meine Ängste erzählen, damit Sie mich so ein bisschen...
Dazu kommen wir sicher noch. Auf Platz 2 der Lieblingswerbeslogans der Deutschen steht das HB-Männchen. Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Was bringt Sie auf die Palme, Frau Bentele?
Also was mich wirklich auf die Palme bringt, wenn ich merke, dass Menschen nicht für ihre Ziele arbeiten und nicht an ihre Ziele glauben und ihre Ziele investieren, das macht mich wirklich wahnsinnig. Da weiß ich immer gar nicht, was ich machen soll, weil ich bin selber ein Mensch, ich glaube sehr an Ziele, ich glaube dran, dass es auch ganz wunderbar ist, sich für was einzusetzen, für was zu kämpfen. Und wenn ich so bei Menschen merke, die geben sofort auf, die probieren es erst gar nicht. Oh, da bin ich immer nicht ganz ungeduldig.
Und wenn Sie dann auf der Palme sind, was bringen Sie wieder runter?
Kaffee ist immer eine gute Sache, das ist immer ein guter Anfang.
Ich schenk sofort nach.
Genau, so zur Besänftigung ist ein Kaffee immer eine gute Variante. Ansonsten, ja, einmal tief durchatmen und wenn gar nichts mehr hilft, dann joggen gehen. Das ist für mich immer noch das beste Mittel. Ein probates Mittel, um mich wieder in die Balance zu bringen, ist ein guter Lauf durch den Wald oder an der Isar.
Sport ist ja Ihre große Leidenschaft. Mit 3 Jahren standen Sie schon auf Skiern, mit 7 kamen Sie zum Judo, mit 9 lernten Sie reiten und das, obwohl Sie von Geburt an vollkommen blind sind. Ich muss es gestehen, allein bei der Vorstellung daran, mit geschlossenen Augen auf dem Rücken eines Pferdes zu sitzen, wird mir schwindelig. Sind Sie ein Adrenalin-Junkie?
Wenn Sie es so sagen, kann ich es schon eigentlich unterschreiben, ja. Also ich mag schon gerne das Risiko und ich mag einfach gerne ja, ich mag gerne das Gefühl der Freiheit haben. Glaube ich, die anstrengendste Situation in meinem Leben ist immer dann eingetreten und da, wenn ich merke, ich bin in irgendeiner Weise eingeschränkt und kann was nicht allein oder mit der richtigen Unterstützung. Dass ich viele Dinge nicht allein kann, wie Langlaufen, ist klar. Oder auch Radfahren heute fahre ich natürlich mit dem Tandem. Aber für mich ist, glaube ich, so das Gefühl der Freiheit und der Unabhängigkeit schon was, was mein Leben auch prägt.
Hm. Wer oder was hat Sie denn dazu gebracht, schon als Kind das scheinbar Unmögliche zu tun?
Meine Eltern haben das zumindest gut und positiv gefördert, weil sie mir nicht alles verboten haben. Und da bin ich meinen Eltern auch bis heute wirklich dankbar für, dass sie immer, wenn ich eine neue Idee hatte, erstmal gesagt haben, wir überlegen, wie es gehen kann. Wir überlegen, wie es Skifahren gehen kann, wie es Ausreiten gehen kann. Natürlich gab es dann schon auch mal ein bisschen Ärger, wenn wir mit dem Tandem zu dritt den Berg runtergefahren sind, die Freundin unten die Kurve nicht mehr bekommen hat und dann einer im Misthaufen, einer auf der Straße in einem Stachelzaun gelandet ist und das Tandem verbogen war, dann gab es auch schon mal Ärger zu Hause. Aber an sich haben meine Eltern, meinen Brüdern und mir schon wahnsinnig viele Möglichkeiten und Freiheiten gegeben. Und das ist was, was wirklich auch ja nicht zu ersetzen ist. Und da bin ich bis heute froh drum, weil mir das, glaube ich, auch ein gutes Gespür dafür gegeben hat, was für mich machbar ist, welches Risiko sich lohnt und was ich vor allem mir auch selber zutrauen darf. Und das finde ich toll.
Aber Tandem, Skier, wenn man es nicht sieht, das muss ja irgendjemand beschreiben und sagen, du pass auf, da gibt's ein Fahrrad, da sind so zwei Räder und da kann man sich zu zweit draufsetzen. Wie stelle ich mir das vor? Wer hat Ihnen und auf welche Weise die Welt vorgestellt?
Also ich habe bis heute natürlich viele Menschen um mich rum, die mir Dinge beschreiben. Also wenn ich zum Beispiel jetzt heute in der Arbeit in einen Raum komme, in dem ich dann eine Rede halte, dann lasse ich mir das auch von meinen Mitarbeitern beschreiben, wie der Raum ausschaut, wie die Menschen sitzen oder wo sie sitzen, wo vielleicht die Leinwand ist, wo die gefährliche Deko auf der Bühne steht, dass ich sie nicht umschmeiße. Also das sind Dinge, die lasse ich mir dann einfach erklären. Und genauso ist es auch mit Gegenständen, die ich so als Kind ja mir beschreiben lassen habe und dann konnte ich sie natürlich anfühlen. Abstrakter und schwieriger sind ja immer Dinge, die man eben nicht begreifen kann. Also heute zum Beispiel beschreibt meine 95-jährige Oma am allerliebsten die Wolken und den Himmel. Also so viel Wolkenbeschreibung habe ich noch nie bekommen, würde ich mal sagen. Und das sind natürlich Dinge, die sind viel schwieriger sich vorzustellen. Wie schaut so ein Sternbild aus oder wie schaut ein Sonnenuntergang aus? Ich sehe zwar noch hell und dunkel, aber ich sehe eben nicht die Farben. Ich sehe nur das Licht und wie unterschiedlich das Licht ist, das sehe ich schon. Wie unterschiedlich hell, aber eben keine Farben. Und das ist wirklich ein Ticken schwieriger. Sowas wie ein Tandem, ein Pony, kann man ja alles gut anfassen. Beim Tiger ist es schon ein bisschen schwieriger. Da haben wir uns dann halt mit einem Stofftiger beholfen, weil im Zoo den echten Tiger anfassen, war dann doch sogar meine Eltern zu gefährlich.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich meine, auf dem Biobauernhof gibt es auch keine Tiger, da gibt's Tiere. Genau. Sie sind auf einem Biobauernhof aufgewachsen in Oberschwaben. Haben wir was gemeinsam, weil ich bin in der Oberpfalz aufgewachsen, Kerstin ist im Westmünsterland aufgewachsen, also auf dem Land. Was war das für eine Kindheit, die Sie da gehabt haben in Oberschwaben?
Meine Kindheit war vor allem davon bestimmt, dass sie viel draußen stattgefunden hat, dass sie mit viel Bewegung stattgefunden hat. Also wir wurden immer von unseren Eltern, wenn das Wetter einigermaßen okay war, erstmal rausgeschickt, um uns auszutoben, um zu spielen. Wir hatten bei uns auf dem Bauernhof eben keine Tiere, wir hatten keine Kühe. Meine Eltern bauen Äpfel und Hopfen an. Meine Kindheit war davon bestimmt, dass wir natürlich auch zu Hause einfach eingebunden waren. Also bei uns war klar, jeder, der was helfen kann, der hilft auch was. Also wir, mein blinder Bruder, ich habe noch einen Bruder, der nicht sieht und einen Bruder, der sieht. Mein blinder Bruder und ich, wir hatten dann so die Jobs wie Tisch abräumen, Tisch decken, Kartoffel schälen, Auto aussaugen. Und der sehende Bruder hat halt geholfen, die Äpfel zu ernten, weil er hat halt gesehen, welche gerade reif waren. Aber dass wir alle geholfen haben, war eben ganz klar oder eingebunden waren wir in dieses Leben auf dem Bauernhof. Aber wir hatten halt auch eben viel Bewegungsspielraum und das ist schon was Besonderes, weil ich wohne heute mitten in München. Und wenn ich mir das so vorstelle, als kleines Kind, das nicht sieht, mitten in der Stadt, kann man zum Beispiel viel weniger rennen, weil überall Hindernisse sind.
Was waren denn für Sie die schmerzlichsten Erfahrungen in der Kindheit?
Das Schmerzlichste war sicherlich dann mit 6 Jahren ins Internat zu gehen. Das fand ich sicherlich nicht so toll. Das ist natürlich immer eine schwierige Diskussion, auch mit meinen Eltern, auch bis heute, weil, also nicht eine schwierige, aber eine Kontroverse, weil meine Eltern natürlich auch sagen, es war damals der richtige Weg, in eine Blindenschule zu gehen, wo man die ganzen besonderen Techniken für Blinde lernt, die Punktschrift zu lesen und die Blindenschrift zu schreiben und mit dem Blindenstock zu gehen und all diese Dinge. Die wurden mir natürlich in dieser Schule beigebracht und dafür gab es zu Hause bei uns am Bodensee eben keine Möglichkeiten. Und worüber wir heute kontrovers diskutieren, ob es eben nicht bessere Möglichkeiten gäbe, zu Hause in die Schule zu gehen. Und ich meine eben, das müsste eine wirkliche Investition, auch eine politische sein, Kindern gute Bedingungen, aber dann eben auch vor Ort zu ermöglichen.
Als ich mir so Ihre Vita angeschaut habe, habe ich mich immer gefragt, wann und wie ist Ihnen eigentlich bewusst geworden, dass Ihnen was fehlt? Was für uns selbstverständlich ist, das Augenlicht. Wann wird einem das zum ersten Mal klar?
Es ist eine ganz spannende Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, aber die ich gar nicht so ganz einfach beantworten kann. Ich bin der Meinung, es ist mir immer dann klar geworden, wenn bei mir was anders war als bei anderen Kindern. Wenn ich zum Beispiel im Gegensatz zu meinem Bruder eben nicht gesehen habe, die Tür ist jetzt halb offen und Kinder machen ja dann gerne auch so Späßchen, wenn wir uns so nachgerannt sind und dann war es natürlich immer der besondere Witz, wenn man gerade selber aus der Tür war, die Tür dem anderen vor der Nase zuzuhauen. Ouch. Und wenn die dann so halb zu war und ich natürlich dagegen gelaufen bin, habe ich dann natürlich schon gemerkt, ja, mein älterer Bruder, der sieht, der hätte das jetzt mitgekriegt, ja. Ich laufe halt dagegen. Das waren, glaube ich, so die Situationen, wo ich es dann gemerkt habe. Aber ich glaube, es ist ein schleichender Prozess, das zu spüren. Und so richtig schlimm zu spüren, finde ich, kriegt man es halt dann eigentlich in der Pubertät, weil da kommen die Unterschiede dann wirklich raus. Da wird es dann sehr bewusst. Da nimmt man dann ganz andere Dinge nochmal wahr. Da nimmt man wahr, die Freundinnen können sich beim Einkaufen das schönste Oberteil sofort aussuchen. Ich bin darauf angewiesen, dass eine Freundin sagt, oh Verena, das könnte dir auch gefallen. Die Freundin lernt sich zu schminken. Ich habe das auch irgendwann gelernt, aber natürlich mühsamer. Ich musste mir das ganz anders beibringen lassen. Für Jungs war die Blinde halt auch nicht vielleicht so die erste Freundin, die man so sich angeguckt hat, weil natürlich doch die Dinge anders waren. Also das waren so die Phasen, glaube ich, wo es dann schwieriger wurde.
Ich war als kleines Mädchen leidenschaftliche Fußballerin, stand schon mit 4 Jahren auf dem Fußballplatz und habe von einer Bundesliga-Profikarriere geträumt. Umso beeindruckender finde ich es, wenn ich Ihre sportliche Laufbahn mir anschaue. Sie sind bis heute, soweit ich weiß, die erfolgreichste deutsche Paralympionikin. Woher kam bei Ihnen dieser Hunger nach Erfolg, der sportliche Ehrgeiz?
Von meinen Eltern nicht. Ich hatte nicht diese typische Eislaufmutti, die daneben stand und gesagt hat, trainier noch mehr. Also das hatte ich auf keinen Fall. Meine Eltern waren selber oder sind bis heute selber sportlich. Die gingen gern Fahrrad fahren, Skifahren, das schon. Aber bei uns in der Familie hat jetzt niemand Wettkampfsport gemacht. Dann gab es bei uns in dem Internat eben verschiedene Sportangebote. Einmal Voltigieren, fand ich natürlich ganz super, habe ich auch mitgemacht. Zweimal in der Woche abends Voltigieren. Und dann hatte eine Sportlehrerin einen Sohn, der im Judo-Verein war, und die hat den Judo-Trainer gefragt, könntest du nicht auch die blinden Kinder von unserer Schule aufnehmen? Und ich war natürlich die mit meinem Bruder und ein paar anderen die Erste, die geschrien hat, juhu, sofort hin da. Und fand es ganz toll und habe das dann echt geliebt, Judo zu machen, wo man eben auch mit dem anderen, mit dem Wettkampfgegner dann in Kontakt tritt, dadurch, dass man den Kimono anfasst. Und so konnte ich dann eben auch mit sehenden Kindern in Wettkämpfe treten und konnte meine Wurfhalte- und Hebeltechniken und Würgetechniken eben einsetzen, perfektionieren. Ich fand das, ja, das klingt so hart, gell? Ich habe es gerade auch gedacht, aber das sind halt alles so Dinge, die man im Judo macht. Ist aber nicht so viel jetzt mehr übrig davon heute.
Dann sind Sie ja nicht nur einen Berg runtergefahren mit dem Fahrrad, Sie sind auch dann, kaum hatten Sie Ihre Sportkarriere beendet mit 29, den Berg hochgestiegen, den Kilimanjaro. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, warum macht die Frau das? Warum will die auf den Kilimanjaro rauf?
Ja, und Mount Meru
und
in Afrika.
Einfach auf die hohen Berge, die höchsten Berge Afrikas. Was treibt die Frau?
Also da war es schon tatsächlich das Ziel und dieses Superlativ, der höchste Berg des Kontinents, fand ich irgendwie schon gut. Mich spornen einfach Ziele an und machen viel möglich, beziehungsweise wecken vielleicht auch viele Potenziale. Das finde ich eigentlich das Spannende an Zielen, dass man damit neue Potenziale erschließen und entdecken kann. Und ja, wie so ein Schatzgräber kann man neue Dinge in sich selbst schöpfen und finden, wenn man ein Ziel hat. Und am Kilimanjaro habe ich echt auch wieder wahnsinnig viel gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass es eben nicht so schlimm ist für die Gruppe, wenn ich an der einen oder anderen Stelle mal mehr Unterstützung brauche, eine Erklärung. Das hat mich innerlich total gestresst, wenn ich wusste, hinter mir stehen die 9 Jungs da und ich brauche gerade eine Erklärung, wie wir da auf der schrägen Felsplatte, auf der Geröll liegt, drüber gehen und muss mich da so ein bisschen mehr absichern lassen. Da habe ich zum Bergführer mal gesagt, jetzt ist mal gut, jetzt wir gehen da einfach drüber, ich krieg das schon hin. Und er hat gesagt, nee, das machen wir auf keinen Fall so, wie du möchtest, weil ich habe hier eine Verantwortung.
Das ist ja lebensgefährlich.
Das ist total gefährlich und du machst hier, was ich sage, in dem Moment, weil ich habe den Überblick, was hier sicher ist. Und er hat mich wirklich innerlich gedacht, Mist, ich will eigentlich nicht permanent diese Nachteile haben und andere aufhalten. Und musste dann danach, habe das abends dann mit der Gruppe besprochen, habe ihnen auch gesagt, Mensch, tut mir echt auch ein bisschen leid. Und die haben dann gesagt, du, ganz ehrlich, immer wenn wir mal Pause machen, die erste, die wieder steht, ihren Rucksack aufhat, bist du. Und die sagt, jetzt gehen wir mal weiter, wir wollen ja hier auch mal weiterkommen. Und das ist alles überhaupt kein Problem und total entspannt. Der Antrieb war es zu schaffen, weil sonst hätte ich 7 Tage ohne Duschen nie ertragen. Das hat mich voll gekraust.
Also Sie müssen ein bisschen schneller laufen, damit die Dusche schneller wieder erreichbar ist.
Beweisen Sie damit sich selber was? Oder der Welt? Oder beiden?
Also eher mir selber, weil die Welt hat nichts davon, ob ich auf dem Kilimanjaro war oder nicht. Ich habe schon was davon, weil ich weiß, ich schaffe sowas. Und es war wirklich oft eine Überwindung, 7 Tage abhängig zu sein von jemandem, fand ich echt auch hart. Obwohl vorher alle gesagt haben, du bist doch gewöhnt, aber ich lebe ja schon sehr selbstständig und unabhängig. Und ich bin es auch nicht gewöhnt, 7 Tage nicht mal nachts allein den Weg vom Zelt bis zum oder abends zum Küchenzelt zu finden, weil da halt überall abhängige Geröll, klar, ist ein Berg. Also ich war wirklich 7 Tage abhängig da oben und das fand ich schon hart als Erfahrung. Aber ich habe gemerkt, in einer Extremsituation kann ich sowas aushalten.
Warum ist Abhängigkeit so schwierig für Sie?
Hat auch vielleicht unterschiedliche Gründe. Der eine ist, ich weiß sehr gezielt, wann ich diese Abhängigkeit oder Unterstützung brauche. Das ist was Positives. Also ich habe auch nicht nur ein negatives Verhältnis dazu. Andererseits weiß ich halt auch als jemand, der nicht sieht, wie schnell ich auf die Abhängigkeit eben auch reduziert werde.
Herbert, kannst du mir noch ein bisschen Kaffee einschenken? 12 Goldmedaillen bei den Paralympics. Mit 32 waren Sie Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, die erste, die selbst eine Behinderung hat, und mit 38 inzwischen Präsidentin des größten Sozialverbandes in Deutschland. What's next? Oder war es das jetzt schon? Sind Sie am Ziel Ihrer Karriere angekommen?
Ich hoffe das ja nicht. Also ich finde den VdK toll, aber ich kann mir nicht vorstellen, bis ich 78 bin, Präsidentin des VdK zu sein. Das wäre jetzt schon sehr lang.
Im Artikel 54 Grundgesetz steht, man müsse mindestens 40 Jahre alt sein, um Bundespräsident
zu werden. Richtig, das habe ich in 2 Jahren.
Und das möchtest du doch werden.
In knapp 2 Jahren.
Dann wollen Sie das werden, weil ich will es auch werden, aber dann machen Sie zuerst und ich dann.
Passt. Kann man da Arbeitsteilung machen?
Das wäre auch ziemlich gut, wir wären ein gutes Team, glaube ich.
Gab's auch noch nie.
Nee, das stimmt, wenn wir das so Teilzeit machen
würden. Aber bei mein Bundespräsident ist so etwas wie der Kilimanjaro.
Ja, genau. Aber das wäre schon
für
toll.
Dich? Also.
Für jeden, glaube ich.
Für jeden auf jeden Fall. Ja, das wäre schon gut. Also ich habe auch... Als die letzte Wahl anstand mit Frank-Walter Steinmeier, habe ich das auch wirklich zum Spaß, aber es hat natürlich dann sofort auch jemand geschrieben, gesagt, also ich bin ja noch zu jung, deswegen wähle ich gerne Herrn Steinmeier. War natürlich nicht ernst gemeint, aber klar, es gibt viele spannende Herausforderungen, die noch kommen können und auch kommen sollten, weil ich glaube schon dran, es ist gut, immer wieder auch was ganz anderes zu machen. Also ich halte nichts davon, wenn Menschen 45 Jahre im Deutschen Bundestag sind. Ich glaube, man sollte immer wieder was anderes machen und wirklich mal die Perspektive wechseln. Das würde ich besser finden und das möchte ich auch für mich selber so machen. Und ich will schon im VdK, wenn Sie mich nochmal wählen, würde ich nochmal antreten, die nächste Amtszeit, aber dann gucke ich einfach mal weiter.
Sie waren ja die erste Behindertenbeauftragte in Deutschland, die selbst behindert ist. Was ist Ihnen gelungen? Und was ist Ihnen in dieser Zeit, in dieser Position missglückt?
Faszinierend fand ich, dass es vor mir auf Bundesebene noch nie selbst ein Mensch mit Behinderung war. Fand ich auch ein bisschen irritierend, ehrlich gesagt. Das wäre wie wenn unsere ganzen Frauenbeauftragten Männer wären. Habe ich mir immer gedacht, das wäre irgendwie auch nicht so schlüssig. Also deswegen fand ich das eine gute Sache. Und da konnte ich, denke ich, viel erreichen durch Authentizität. Ich will nicht sagen, dass nur Menschen mit Behinderung über Behinderung sprechen können, überhaupt nicht. Aber es hat natürlich schon für die politische Glaubwürdigkeit, hat es, denke ich, schon was gebracht. Und was ich auch erreichen konnte, war, dass wir jetzt eine Schlichtungsstelle haben, wenn Menschen mit Behinderungen Benachteiligungen erfahren von Bundesbehörden oder von nachgeordneten Behörden, dann können sie sich mit den Anliegen an eine Schlichtungsstelle wenden, wo dann eine Möglichkeit gefunden wird, im besten Fall, um Barrierefreiheit herzustellen, damit die Benachteiligung eben beendet wird. Was ich nicht erreicht habe, und das ist natürlich leider ein großes Manko, das auch bis heute besteht, dass wir eben das für private Angebote nicht haben, also für private Dienstleistungen und Produkte haben wir eben diese Verpflichtungen zu barrierefreien Angeboten nicht. Und deswegen ist heute immer noch das Problem, dass für viele Menschen der Weg, wenn sie am Bankautomat stehen oder eine neue Küche kaufen, dann einfach schwierig ist, wenn sie zum Beispiel nicht sehen und dann eben nur ein Touchscreen vorfinden und keine Knöpfe mehr. Oder für Menschen, die eben auf leichte Sprache angewiesen sind, die dann eben auch keine auch komplizierten Sachverhalte eben auch einfacher erklärt bekommen. Da gibt es so viel Nachholbedarf und dafür bräuchten wir einfach eine andere gesetzliche Regelung.
das sind die Defizite, die sie noch nicht haben aufarbeiten können. Aber wenn ich ihre Vita so anschaue, denke ich mir, Mensch, die Bentele
scheitern. Die ist ja unheimlich.
Ja, scheitern gibt's eigentlich nicht. Gibt es da irgendwas in ihrer Vita, das wir nicht kennen, wo sie das Gefühl haben, das habe ich nicht gepackt, das habe ich, wollte ich gern machen, das wollte ich gern hinkriegen, aber es ist mir nicht gelungen.
Und jetzt packe ich aus im Podcast, woran glaubst du endlich? Nee, also
Ja, los,
pack aus. Nee, die Definition von Scheitern ist natürlich da nicht so ganz einfach. Ich bin schon an manchen Dingen gescheitert, klar, in vielen, gerade politischen Themen, ist es einfach ganz anders als im Sport. Der gravierende Unterschied ist tatsächlich, dass es im Sport Gewinnen und Verlieren gibt. Mhm. Im Sport gibt's, du gewinnst die Goldmedaille und stehst oben. Das ist in der Politik hochgradig selten. Wir haben im VdK sehr für die Grundrente gekämpft. Die Grundrente wird kommen, aber sie kommt eben wieder mit Bedingungen. Und diese Debatte hat eigentlich bis zum heutigen Tage nicht wirklich ein Ende gefunden oder ist nicht wirklich aufgelöst, was die Grundrente eigentlich sein soll. Das finde ich total schwierig, dann zu sagen, ist es jetzt gescheitert oder ist es gewonnen?
Wie war das, als Sie waren ja Stadträtin kurzzeitig in München und haben gesagt, das packe ich einfach nicht.
Ja, da bin ich auch gescheitert.
War das ein Scheitern oder was? Ja, irgendwie schon. Also eine Einsicht in die zeitlichen Anforderungen.
Jetzt kommen wir auf dünnes Eis.
Der politische Gegner hat Ihnen ja damals Wählertäuschung vorgeworfen. Wenn ich Sie höre, dann ist es keine Wählertäuschung, sondern es war eher eine Bentele-Täuschung. Sie haben sich in dem getäuscht, was möglich ist.
Ja, also ich habe mich in dem getäuscht, was möglich ist. Und ich habe tatsächlich beide Ämter ja nicht gekannt. Ich war weder vorher Stadträtin noch Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Und mit Standwissen heute würde ich natürlich sagen, hätte ich gar nie antreten sollen. Damals war ich schon auf der Stadtratsliste, aber da hätte ich, als Andrea Nahles Anfrage kam, hätte ich das sofort zurückziehen müssen, aber das wusste ich damals nicht. Ich hatte wirklich den ernsthaften Willen, beides gut zu machen und beides mit vollem Einsatz zu machen. Oh. Und da kommt man einfach zeitlich an seine Grenzen. Und die Beam-Fähigkeit habe leider noch nicht mal ich.
Nachdem Sie Ihre sportliche Karriere mit Ende 20 an den Nagel gehängt haben, haben Sie ja eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht und danach als freiberufliche Vortragsrednerin und Motivationstrainerin für Unternehmen gearbeitet, was etwas, was ich auch unter anderem mache. Deshalb habe ich mich natürlich ganz besonders gefragt, was bringen Sie deutschen Managern bei?
Ich bringe deutschen Managern vor allem das Thema Vertrauen bei, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, auch nicht für jemanden wie mich. Glauben immer alle, die ist blind, die muss ja jedem vertrauen, stimmt nicht. Also auch ich muss daran arbeiten. Ich hatte im Sport eben ja auch mal einen sehr schweren Unfall und habe danach wirklich auch Angst gehabt vor Geschwindigkeiten zum Beispiel, war danach deutlich weniger sicher und musste wirklich einfach hart dran arbeiten, wieder dieses Vertrauen zu haben, mit jemandem mit 50 km/h den Berg runterzufahren.
Was genau ist bei dem Unfall damals passiert?
Also damals hatte der Begleitläufer mir eine Kurve nicht richtig angesagt. Der sagte, du musst auf links und ich hätte eigentlich nach rechts müssen. Und dann bin ich 3 Meter den Berg runtergestürzt und habe mich eben ziemlich schwer verletzt. Mit Verletzungen am Knie, innere Verletzungen an den Händen hatte ich Quetschung und angebrochene Finger. Also war schon eher so ein bisschen schwerer, die Verletzungen. Und das hatte mich damals dann natürlich danach schon auch nochmal zu dem Gedanken gebracht, ob das jetzt noch das Richtige ist, wenn ich mit dem Sport weitermache, ob ich nochmal so vertrauen kann, dass ich wirklich schnell den Berg runterfahren kann. Und dann musste ich eben für mich auch einsehen, ja, vielleicht muss ich jetzt eben daran arbeiten. Das ist nicht mehr nur selbstverständlich. Und das fand ich total interessant.
Ist denn, man sagt ja komischerweise, blindes Vertrauen.
Genau.
Ist denn nach einem solchen desaströsen Erlebnis mit so schweren, auch körperlichen Folgen, ist da blindes Vertrauen überhaupt noch möglich?
Also ist es schon, dieses unbedingte Vertrauen in der Situation ist auf jeden Fall noch möglich. Das finde ich auch das Positive und das Schöne, dass man sich das wieder zurückgewinnen und erarbeiten kann. Und ich glaube auch nie, dass Vertrauen ganz weg ist. Ich glaube, wir haben von dem, was wir mitbekommen haben, was wir an Vertrauen in uns haben, darauf haben wir auch immer wieder einen Zugriff. Und das Zweite ist halt, dass wir natürlich auch Strategien entwickeln können und sollten, mit denen wir an dem Thema Vertrauen oder Teamarbeit oder Kommunikation eben auch arbeiten. Also wie wir mit anderen Menschen beispielsweise dadurch eine bessere Basis finden, indem wir unsere Bedürfnisse deutlich offener und ehrlicher sagen. Das ist für viele Menschen ja was ganz Schwieriges.
Ja.
Das ist auch so eine Sache, mit der ich mich in meinen Seminaren und Coachings beschäftige, wie wir eigentlich zu unseren Bedürfnissen stehen, ob wir uns mit unseren Bedürfnissen eben auch offen auseinandersetzen und die eben auch anderen Menschen gegenüber artikulieren können. Und das habe ich, glaube ich, gelernt, weil ich das einfach oft auch muss. Ja. Also wenn ich meine Bedürfnisse nicht äußere, dann hätte ich viele Dinge gar nicht erreichen können.
Unser Gehirn ist ja so veranlagt, dass es auf Risiken und Gefahren viel stärker reagiert und negative Erfahrungen auch viel länger im Gedächtnis bleiben. Insofern kann ich sehr gut nachvollziehen, dass Sie nach so einem Vertrauensverlust, einem schweren Unfall erstmal Angst hatten. Was haben Sie denn ganz konkret getan, um Ihre Angst zu überwinden?
Mich gedanklich damit auseinanderzusetzen, so habe ich angefangen. Das war der erste Schritt, dass ich mir überlegt habe, was will ich eigentlich? Will ich wieder Sport machen? Will ich wieder vielleicht auch Wettkämpfe machen? Und ich habe dann als zweiten Schritt eben auch sehr offen über meine Ängste gesprochen, was ich bis dahin auch nicht so angenehm fand. Also meinen Begleitläufer, ich habe mir danach dann einen Begleitläufer gesucht, von dem ich schon wusste, Mensch, der hat mit meinem Bruder schon 6 Jahre Langlauf gemacht, der kann das. Mit dem hatte ich dann eine Vereinbarung, dass er mich eben dann geführt hat. Und dem habe ich dann am Anfang erstmal gesagt, du musstest mich jetzt bei den ersten kleinen Bergen bitte mal so an die Hand nehmen, damit wir zusammen den Berg runterfahren. Mir war das auch so ein bisschen unangenehm, weil der kannte mich ja von vor dem Unfall und wusste, dass ich jetzt keine ängstliche Sportlerin bin. Mhm. Aber es hat sich für mich ausgezahlt, da wirklich offen zu sein und nicht damit hinterm Berg zu halten, dass ich jetzt gerade mich nicht so wohlfühle.
Was ist denn Vertrauen für Sie und welche Rolle spielt Selbstvertrauen für Vertrauen?
Also Selbstvertrauen ist schon, finde ich, eine wichtige Basis, weil uns Selbstvertrauen eben Stabilität gibt. Das heißt, man kennt seine eigenen Überzeugungen, seine eigenen Fähigkeiten und seine eigenen Ziele sehr gut. Das sind für mich eben wichtige Komponenten für Selbstvertrauen.
Heißt es dann, dass die deutschen Manager ein Selbstvertrauensdefizit haben?
Nee, also Selbstvertrauensdefizit haben viele nicht. Aber sagen wir mal, egal ob bei Männern oder Frauen, in solchen Positionen ist das Selbstvertrauen ja oft ein sehr gutes. Und genau dann ist es ja besonders spannend, wie gucke ich noch nach links und rechts. Ja. Weil das ist ja dann eigentlich der nächste, der weitere Schritt. Also wer ein echtes und wirkliches gutes Selbstvertrauen und gutes Bewusstsein hat, hat auch meines Erachtens keine Probleme damit, andere Menschen neben sich wachsen zu lassen.
Nun heißt ja der Titel unseres Podcasts, woran glaubst du? Welche Rolle spielt für Sie Gottvertrauen?
Also ich bin christlich erzogen, ich habe viele der christlichen Werte mitgenommen und deswegen würde ich so sagen, ob ich es heute noch Gottvertrauen nenne, weiß ich immer nicht so genau, weil für mich eben Gott und Kirche, das führt uns jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen zu weit, aber oft sehr auseinandergehen. Ja. Aber an die Werte, die im Gottvertrauen beinhaltet sind, glaube ich sehr. Also an den Wert zum Beispiel, in anderen Menschen Potenziale zu sehen. Das ist ja eigentlich das Schönste zum Beispiel an den Heilungsgeschichten in der Bibel. Das sage ich auch immer, da geht es gar nicht so drum, dass dann jemand auf einmal wieder sehen kann, bam, sondern da geht es eigentlich mehr darum, dass jemand anders ein Vertrauen in die Person hat neben mir und eben nicht sagt, du bist blind, du kannst es nicht, sondern sagt, du bist blind, du machst es anders. Also das ist eigentlich für mich das Wunder der Heilungsgeschichte, ist nicht so sehr, dass der Lahme wieder gehen und der Blinde wieder sehen kann, sondern dass wir eigentlich heute die Deutungshoheit haben, wie wir Menschen, die anders sind, sehen und wie wir sie einschätzen. Mhm.
Vertrauen ist ja ein gutes Mittel gegen Angst. Wovor haben Sie Angst, Frau Bentele?
Wovor habe ich Angst? Also ich habe wahrscheinlich am ehesten Angst davor. Nee, das ist echt, ich kann das gerade ganz schlecht beantworten. Ich bin nicht so ein ängstlicher Mensch. Ich habe tatsächlich nicht so viele Ängste. Vielleicht, wo habe ich Angst?
Vielleicht von einer komischen Frage, wie die mir gerade im Kopf ist. Sie haben sich ja noch nie selber gesehen. Mhm. Wie würden Sie eigentlich sich selber beschreiben?
Meinen Sie, ich habe Angst vor mir? Müsste dann Angst vor mir haben? Herr Brandl, also jetzt mal, nee, Quatsch. wie würde ich mich beschreiben? Also, naja, viele Dinge kann ich ja fühlen. Meine Größe, meine Statur, meine Frisur, das kann ich ja alles anfassen. Was tatsächlich schwierig ist, ist sowas wie meine Augen. Das habe ich mir natürlich auch beschreiben lassen, wobei da sieht auch jeder andere Farben. Also das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Und was für mich immer ein Problem war, war natürlich, dass der Vergleich nicht da war. Also auch das so ein Thema, auch in der Pubertät ganz intensiv. Heute habe ich es besser im Griff, dass man sich ja ständig mit anderen vergleicht und immer denkt, bei anderen ist alles ganz toll, die sind perfekt. Ich bin der einzige nicht perfekte Mensch in dieser Welt und alle anderen sind schön und stark und schnell. Aha. Das fand ich schon manchmal für mich ein bisschen stressig, diesen Vergleich immer zu haben oder den Vergleich vielleicht auch nicht zu haben und mich nur innerlich zu vergleichen.
Mhm. Frau Bentele, eins sind Sie ganz sicher nicht auf den Mund gefallen. Deshalb bin ich gespannt, wie Sie die folgenden Aussagen in maximal einem Satz vervollständigen oder kommentieren. 3 Dinge, die ich von meinen Eltern gelernt habe.
Ehrlich sein, sagen, wenn ich was nicht kann oder auch wenn ich was kann und an mich selber glauben.
Ich liebe
Kaffee und Gin Tonic und Schokolade.
Meine Goldmedaillen
liegen ehrlich gesagt in der Schublade.
Gewinnen heißt für mich
meine Ziele erreichen und ein bisschen zufriedener zu sein.
Die größte Herausforderung in meinem Alltag.
Geduldig sein mit mir selbst und anderen.
Meine größten Stärken sind?
Vertrauen, Zielstrebigkeit, Durchhaltevermögen, Teamfähigkeit und Humor.
Wütend macht mich?
Wenn Menschen keine Ziele haben oder an ihre Ziele nicht glauben, an ihre Fähigkeiten nicht glauben und aufgeben, bevor sie anfangen.
In Bestform bin ich, wenn?
Ich so richtig Druck habe und ein Ziel vor Augen habe, das ich unbedingt erreichen will, wenn die Beute direkt vor der Nase der Löwin hängt.
Attraktivität heißt für mich,
wenn Menschen viel zu sagen haben, Humor haben, eine schöne Stimme haben und authentisch sind.
An meiner oberschwäbischen Heimat mag ich
die Seelen, ein Gebäck mit Salz und Kümmel, die sind super. Mhm.
Männer
sind da. Gut, dass sie da sind. Haben mir oft zu viel noch Selbstverständnis darin, dass sie die Führungsrolle übernehmen. Und das versuche ich natürlich, so weit ich kann und wann immer ich kann, den Mann auch streitig zu machen.
Mit 60 bin ich
auf jeden Fall in Arbeitsteilung mit Heribert Prantl, Teilzeit-Bundespräsidentin.
Angst macht mir, da haben wir sie nochmal, die Angst.
Wenn ich keine Idee mehr habe, wie ich einen Weg weitergehen kann.
Ich vertraue darauf, dass
ich eine gute Widerstandsfähigkeit habe, meine Resilienz hoch ist und ich am Ende immer noch irgendwo im Winkel meines Inneren irgendwas habe, was ich rauszaubern kann als Zaubertrank.
Beim Sport habe ich gelernt,
dass nur ein Team gewinnen kann und dass die Goldmedaille mehr Spaß macht als Silber.
In den ersten Jahren Ihrer Karriere fanden ja die Paralympics, wenn ich mich richtig erinnere, in der Öffentlichkeit kaum statt. Hat sich geändert. Heute meldet auch die Tagesschau an durchaus prominenter Stelle die sportlichen Erfolge von Behinderten. Auf der Skala von 1 bis 10. Wie weit sind wir mit der Inklusion in Deutschland?
6. Und die 6 kriegt die Inklusion deswegen, weil sie jetzt in der Öffentlichkeit thematisiert wird, weil sich auch viel schon wirklich verändert und verbessert hat. Aber natürlich gibt's auch immer noch extrem viel zu tun. Aber die 6 heißt, dass die letzten 4 Stufen höher sind als die 6 davor.
Ja. Skalenfragen, Heribert, sind ja Lieblingsfragen von Coaches. Ach so. Daher meine Folgefrage. Was braucht es denn, um von der 6 auf die 7 oder 8 zu kommen?
Es braucht gesetzliche Regelungen, eben zum Beispiel in den im privaten Bereich der Angebote und Dienstleistungen, eine Verpflichtung zur Barrierefreiheit, das braucht es auf jeden Fall. Ich glaube an diese Regeln übrigens auch bei anderen, in anderen Themen. Ich bin eine Frau, wie die Hörer unschwer hören. Ich glaube auch daran, dass wir eine Frauenquote brauchen. Nicht, weil Frauen, das behaupten ja dann Frauen, die in Positionen sind, dann gerne mal, ich bin doch auch so dahin gekommen. Mhm. Ich bin auch so VDK-Präsidentin geworden, aber ich möchte für meine Nichten und Patenkinder, Mädels, möchte ich, dass es einfach schneller geht. Also ich will einfach nicht mehr warten, bis so noch mehr Wasser die Spree runter ist, bis irgendwann mehr Frauen in Führungspositionen sind und auch nicht, bis mehr Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben noch besser bessere Möglichkeiten haben. Ich will so lange einfach nicht warten. Deswegen glaube ich schon dran, dass Regelungen die Dinge einfach beschleunigen. Und das wäre in der Inklusion auch wirklich richtig und wichtig.
Ihre Mutter hat sie mal gefragt, Verena, was ist eigentlich Inklusion?
Inklusion heißt für mich, dass jeder Mensch mit seinen Möglichkeiten gute Chancen kriegt und teilhaben kann und vor allem selbst mitgestalten kann. Das ist eigentlich für mich Inklusion, wenn eben nicht gesprochen wird über Menschen, was sie für Möglichkeiten haben sollten, sondern wenn die Menschen das selbst beeinflussen können. Und das heißt aber auch dann selbst dafür aktiv sein müssen. Also das ist vielleicht auch was, was mich von anderen Inklusionsfans und Aktivisten und Befürworter ein bisschen, weiß nicht, ob es mich unterscheidet, aber was so für mich immer was Besonderes ist, ich sehe es eben nicht so, dass die Welt da draußen jetzt endlich mal die Inklusion möglich machen muss. Ich glaube sehr daran, dass jeder Mensch auch seinen Beitrag leisten sollte dafür.
Es gibt da den schönen Satz, der immer wieder zitiert wird und der immer wieder geschrieben wird. Man ist nicht behindert, man wird behindert. Ist der Satz eigentlich richtig?
Ich glaube, in meiner Verena-Welt wäre es ein bisschen anders. Der Satz wäre in meiner Welt, Menschen haben unterschiedliche Einschränkungen, mit denen sie umgehen müssen. Und das ist bei mir eben das Nicht-Sehen. Bei anderen Menschen sind es ganz andere Dinge. Wie viele Menschen kennen Sie oder ich, die sich in ihrem Leben wirklich ganz, ganz wenig zum Beispiel zutrauen? Für Leute wie mich, die risiko- und bereit und mutig sind, ist das auch eine Einschränkung. Also ich bin, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann bin ich lieber mutig und sehe dafür nichts.
Mhm. Nun gibt es ja seit 94 das Behindertengrundrecht im Grundgesetz. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das Gesetz ist ein Benachteiligungsverbot. Braucht man nicht eigentlich auch neben dem Benachteiligungsverbot sowas wie ein Bevorzugungsgebot?
Also die Frage der Benachteiligung, Bevorzugung finde ich deswegen immer schwierig, weil es ja eigentlich eher um eine Chancengleichheit geht. Und um Chancengleichheit herzustellen, haben wir im Sport ein System irgendwann entwickelt, dass eben Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen gegeneinander starten können. Also ich starte oder bin im Langlaufen gegen Menschen gestartet, die besser gesehen haben als ich und habe gegenüber denen einen Zeitvorsprung bekommen. Und mir wird's eigentlich in der Inklusionsdebatte, fände ich immer gut, mehr über diese Dinge zu sprechen. Wie können wir mit den Menschen mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen eine gute Chancengleichheit ermöglichen?
Wir glauben, deshalb machen wir diesen Podcast daran, dass sich Zukunft positiv gestalten lässt. Was sind denn für Sie ganz konkrete Positivbeispiele der Inklusion?
Also da ich ja Sportlerin bin, ist für mich der Sport natürlich immer das schönste Beispiel, weil im Sport haben wir tatsächlich ein System und eine Möglichkeit, wie Menschen auch mit und ohne Behinderung was gemeinsam machen. Meine Begleitläufer waren immer Menschen, die sehen und mich geführt haben, die also keine offensichtliche Einschränkung haben. Ich sehe nichts und wir sind gemeinsam Paralympicsieger geworden. Der stand mit mir auf dem Podium, hat eine Medaille bekommen, der Begleitläufer, und wir haben das als Team geschafft. Ohne mich hätte der wahrscheinlich auch keine Goldmedaille gewonnen, mit mir schon. Oh. Also war das ein toller Teamerfolg.
Sie sind ja Präsidentin des Sozialverbands VDK, inzwischen rund 2 Millionen Mitglieder, ein Verband für soziale Gerechtigkeit. Wir haben gestern mal gerechnet, damit hat der VDK mehr als 4-mal so viele Mitglieder wie die SPD. Der SPD geht es auch um soziale Gerechtigkeit. Wo sehen Sie denn die größten sozialen Ungerechtigkeiten und wie kann der VDK da einen Unterschied machen?
Also die größte soziale Ungerechtigkeit in unserem Land ist natürlich die Ungleichheit der Möglichkeiten und Chancen, hat viel mit der Ungleichheit der Einkommen und Vermögen zu tun. Die soziale Spaltung macht sich halt heute in immer mehr Themen fest. Der Unterschied zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung, wie gut oder eben nicht so gut die Behandlungsmöglichkeiten sind, wie lange man auf einen Termin warten muss oder nicht, wie gut die Pensionen und wie eben nicht ausreichend die Renten zum Teil sind, wie viel Vermögen sich auf wie wenige Menschen konzentriert und wie viele Menschen an der Armutsgrenze leben. Das sind wirklich so unsere großen sozialen Probleme, wo wir als Verband eben schon viele Ideen politisch voranbringen wollen, wie zum Beispiel das Eintreten für eine Sozialversicherung für alle, also dass eben alle in die Rentenversicherung oder auch alle in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen und jeder, der ein Add-on möchte, jeder, der mehr möchte als das, was diese gesetzliche Versicherung bieten kann, die aber für alle auch eben eine gute Basis bietet, der kann dann natürlich auch privat noch was machen. Aber völlig sinnlose Vorschläge sind für mich eben die von manchen Politikern oder die wieder als Politiker einsteigen wollen, die dann sagen, investiert euer Geld in Aktien und finanziert dadurch eure Renten. Das ist
Sie meinen Friedrich Merz.
Ich meine Friedrich Merz. Ich wollte es nicht so sagen, aber ich finde das unlauter, weil für viele Menschen ist es einfach überhaupt keine Debatte, ob sie sich Aktien kaufen können oder nicht.
Der SPD geht schlecht, dem VdK geht's gut. Der VdK nimmt an Mitgliedern zu, die SPD nimmt an Mitgliedern ab. Was kann die SPD vom VdK lernen?
Dazu möchte ich nichts sagen, euer Ehren, weil ich bin ja nicht Beraterin der SPD, das steht mir überhaupt nicht an. Also im Zweifel bin ich ja vor allem VdK-Präsidentin.
Der VdK hat ja so in der Zeit, wo ich ihn beobachte, als in der Oberpfalz, wenn ich VdK gehört habe, habe ich an alte Männer an Krücken gedacht, die irgendwie aus dem Krieg übrig geblieben sind. Der VdK hat ja schon einen Imagewandel mitgemacht. Und wenn Sie jetzt 5 Jahre vorausdenken, wo sehen Sie den VdK in 5 Jahren? Wo möchten Sie ihn haben?
Ich möchte, dass der VdK weiterhin zu seiner Vielfalt steht, dazu steht, für alle Menschen offen zu sein, für alte und junge Menschen, Frauen und Männer, Menschen mit und ohne Behinderung, weil das passt schon sehr gut zu unserer Geschichte. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg in unserer Gründungszeit waren sehr unterschiedliche Menschen bei uns. Deswegen sind wir bis heute so stark auch ehrenamtlich geprägt, weil sehr viele Menschen, die eben wegen ihrer Kriegsverletzungen eben nicht mehr ihrem Beruf nachgehen konnten, dann eben eine Rente gebraucht haben, die richtige Prothese oder andere Hilfsmittel gebraucht haben, die haben sich eben auch füreinander engagiert und sind für ihre Interessen eingetreten. Und das haben wir uns bis heute erhalten. Ich sage immer, die Organisation für soziale Gerechtigkeit, das sind wir im VdK, weil wir wirklich eben umfassend auch die Themen bespielen, die in irgendeiner Weise mit dem Thema soziale Gerechtigkeit zu tun haben. Und das finde ich bei uns eben wirklich auch richtig toll. Wir sind eben auch nicht abhängig davon, von irgendwelchen Drittmitteln oder von Sponsoring zu leben. Wir sind wirklich nur den Mitgliedern verpflichtet. Das macht einen schon sehr frei im Handeln.
Was außer Nervenkitzel brauchen Sie denn sonst für Ihr Glück im Alltag?
Ich brauche immer wieder ein Ziel. Also ich bin ein Mensch, wenn ich kein Ziel habe und einfach nur so vor mich hin lebe, das ist nichts für mich.
Beliebte Coaching-Frage zum Thema Ziele und Lebenssinn ist ja die, was würden Sie tun, wenn Sie heute erfahren würden, dass Sie tatsächlich nur noch 3 Monate zu leben hätten? Wie würden Sie diese Zeit verbringen?
Die berühmte Antwort, die heute alle geben, ich würde genauso weiterleben wie bisher. Ich nicht. Ich würde dann auf jeden Fall, glaube ich, mein Fahrrad schnappen, mit irgendwem nochmal eine richtig tolle Radtour machen, der Lust hat und der sich die Auszeit für mich nimmt. Ich würde auf jeden Fall noch ein paar spannende Menschen treffen und denen nochmal so richtig meine Meinung mitgeben. Was dann jemand draus macht, müssen die Leute dann selber entscheiden.
Woran glaubst du? Der Podcast mit Humberg und Prantl.
Audio Now.